60s-Fans kennen und lieben ihn, den Beehive, den Bienenkorb. Der lässt sich aus Haaren auftürmen, vorzugsweise auf dem Kopf langhaariger Frauen. Seit dieser Woche wissen wir aber, solche Trends gab es auch mal für die Köpfe, also für die Schädel von Frauen. Forscher wussten das schon länger, nämlich dass Völker in Zentralasien die Köpfe der Frauen so bandagiert haben, dass sich eine hohe Stirn entwickelt hat und ein insgesamt eher turmartig anmutender Schädel. Jetzt haben aber Forscher Schädel analysiert, die in bayerischen Siedlungen entdeckt wurden. Diese Schädel sind 1500 Jahre alt und siehe da, einige dieser Schädel waren Turmschädel von Frauen, aber von Frauen aus Osteuropa. Analysiert wurde das Gebein von dem Anthropologen Professor Joachim Burger von der Gutenberg-Universität in Mainz. Schönen guten Morgen, Herr Burger.
Guten Morgen, Frau Weber.
Von wie vielen Schädeln, von wie vielen Skeletten reden wir hier?
Wir haben insgesamt 40 untersucht und davon waren etwa 10, wiesen diese turmartige Strukturen auf.
Mhm. Waren Sie überrascht, als Sie festgestellt haben, dass diese deformierten Schädel ausschließlich von Frauen stammten?
Das war im Grunde war das die Hypothese, die schon immer in der Literatur herumgeisterte, dass da hier nach Bayern im Prinzip nur weibliche deformierte Schädel kommen, während in Osteuropa und in Zentralasien gibt es das bei Männern und Frauen. Mhm. Und wir konnten das jetzt eben molekular nochmal wissenschaftlich belegen.
Mhm. Welchen Stellenwert hatte es denn für die Trägerin, dass deren Kopf nicht natürlich geformt war, sondern aufgetürmt bearbeitet?
Wir können da nur spekulieren, das ist ja immerhin 1500 Jahre her, aber das ist ein Brauch, der also weltweit, auch teilweise heute noch gepflegt wird. Und in vielen Ethnien, also von denen man eben heute noch weiß, ist es so, dass mit dieser Verformung des Schädels, die ja in der frühen Kindheit beginnen muss, damit sie eben auch permanent ist, ein gewisses Schönheitsideal einhergeht. Zusätzlich ist es ein Gruppenindikator, also das heißt, die sind von uns, die so aussehen. Mhm. Es kann eine gewisse soziale Klasse anzeigen. Und es geht eben auch bei manchen Völkern damit einher, dass man die Vorstellung damit verbindet, dass man den Charakter des Kindes damit formen könnte.
Mhm. Okay, also allerhand. Nun waren diese Frauen also optisch schon allein durch diesen Schädel sehr gut zu unterscheiden von den Menschen, die ansonsten im frühen Bayern gelebt haben. Was gab es noch für Unterschiede?
Man kann also mittlerweile über die DNA, die wir aus diesen Skeletten extrahieren, können auch sagen, äußere Merkmale bestimmen, die genetisch bestimmt sind, also zum Beispiel Haar- und Augenfarbe. Und während eben die lokalen, normalen alten Bayern um das Jahr 500 in erstaunlich hohem Maße blond und blauäugig waren, was an sich auch schon eine Überraschung ist, waren diese Turmschädelfrauen allesamt nicht nur Fremde, sondern waren eben auch relativ dunkelhaarig, hatten dunkle Augen und sind also, sagen wir mal, sehr exotisch aufgefallen unter dem Rest der Bevölkerung.
Wieso ist das, wie Sie es gerade formulierten, eine Überraschung, dass die alten Bayern blond und blauäugig waren?
Naja, also wir hätten ja jetzt, bevor wir die Daten gesehen haben, erst spekuliert, dass die alten Bayern eventuell aus einer römisch-keltischen Restbevölkerung entstanden sind. Also wir befinden uns ja unmittelbar nach dem Ende des Römischen Reiches, damit, wo es in den Jahrhunderten zuvor eben auch mediterrane Offiziere oder Angehörigen des Militärs in Bayern gegeben hat. Wir hätten also mehr, sag ich mal, alpine Einschläge vermutet und jeder weiß natürlich auch über die transalpinen Beziehungen Bayerns, der bayerischen Bevölkerung in den Süden, aber auch in den Osten, dass wir dort jetzt eine Bevölkerung vorfinden, die eigentlich zumindest in den äußerlichen Merkmalen aussieht, wie heute Leute im Norden Skandinaviens, ist unerwartet.
Haben Sie eine Vermutung, wieso diese Frauen ins frühe Bayern eingewandert sind, also was die motiviert hat?
Also das steckt natürlich nicht in den genetischen Daten, wir können darüber nur spekulieren. Was aber eben interessant ist, die kommen alle als Erwachsene relativ zeitgleich an die Donau und die Isar und also das scheint irgendwo in gewisser Weise organisiert gewesen zu sein. Das waren jetzt nicht zwei, drei Frauen, die sich da verdingen wollten oder eine Arbeit gesucht haben, sondern die kommen eben in mehrere Fundplätze relativ zeitgleich, sodass man einen Eindruck hat, da steckt eine politische Organisation dahinter, also politisch, also eine Organisation. Da jetzt, und das ist allerdings meine persönliche Meinung, dieses Bandagieren über Jahre, dieser Köpfe über die gesamte Kindheit und Jugend, natürlich ein sehr aufwendiger Prozess ist, gehe ich da auch davon aus, dass das eben keine besonders armen oder einfachen Leute waren, die, sage ich mal, jeden Tag raus mussten zur Arbeit. Also es scheint irgendwie so, und das ist dann unsere Hypothese, dass hier politische Allianzen geschmiedet wurden, was in gewisser Weise auch, das muss ich zugeben, kontraintuitiv ist, weil diese Dörfer im frühen Mittelalter in Bayern, das sind einfache Bauernhöfe und wirken jetzt zumindest für mich erstmal nicht attraktiv für exotische Frauen vom Schwarzen Meer.
Können Sie was drüber sagen, wie akzeptiert diese Turmschädelfrauen waren in diesen Siedlungen?
Also man kann das etwas aus den Grabbeigaben ablesen. Das ist auch eben eine Überraschung, dass sie im Prinzip sich von den Grabbeigaben in nichts von der lokalen Bevölkerung unterscheiden. Also dass die, obwohl wir ja nachgewiesen haben, dass sie also definitiv allesamt Fremde sind und sich eben auch äußerlich deutlich unterscheiden, kulturell im Prinzip aussehen wie die lokale Bevölkerung.
Das sagt uns der Populationsgenetiker und Anthropologe Professor Joachim Burger von der Gutenberg-Universität in Mainz über eine große weibliche Migrationsbewegung. Haben Sie besten Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.